Solotour. Kapitel 7. Wellness-Unsicherheit lässt Gedanken fliegen. Nie wieder gehe ich in so eine Absteige. So eine Pension in der Innenstadt, das ist ja nicht auszuhalten. Nee, das mag ja schön nach Künstlerleben aussehen, aber das muss sich ja nicht auch noch so anfühlen. Und so viel teurer ist das hier gar nicht. Also, wenn man mal sieht, was es dafür gibt, so lamentierte Martin in Gedanken vor sich hin, auf einer Entspannungsliege liegend und sich die Rechnung schön rechnend. Und dass ich mich wohlfühle, ist ja auch für so einen Auftritt sehr wichtig. Das ist ja sozusagen eine Investition, die sich rechnet. Schon wahr. Wenn Martin einen entspannten Tag verbracht hatte, etwas Schönes erlebt hatte, das Wetter nach seinem Geschmack war oder er aus welchen Gründen auch immer einfach wohlig gelaunt war, dann liefen Auftritte wirklich gut. Er fühlte sich dann stark und voller Dynamik, meinte unglaubliche Energien zu versprühen und glaubte, auch negative Zuwendung vom Publikum könne ihn an so einem Tag nicht demotivieren. Martin hatte in der Auftrittsstadt gesucht. Die Hotels waren teuer oder mies oder voll, vielleicht ist Möbelmesse, dachte er und überlegte auch gleich, aus welcher Erzählung das nochmal stammte. Oder sie waren nur durch nervige Online-Buchungen erreichbar. In der Nähe gab es aber wieder so ein Sport-, Golf-, Tennis-, Wellness-Hotel. Nähe sagte zumindest die Webseite, allerdings ist das ja relativ mit der Nähe, aber es lag zumindest näher am Auftrittsort als beispielsweise New York. Martin war durch Bergische Einöde gefahren, hatte sich bei jeder dritten Kurve und jedem zweiten Ort gefragt, ob er vielleicht im Kreis gefahren sei und sich vorsorglich gemerkt, wo der nächste Supermarkt wäre, falls er etwas brauchen würde. Allerdings musste er etliche Supermärkte immer neu als der nächste speichern. Und dann blickte er plötzlich hinter einer Kurve, einer dritten, die nichts ahnen ließ, über Felder hinweg in eine leichte Senke, am gegenüberliegenden Ufer eines nicht ganz kleinen Sees auf ein Schloss. Da die Straße laut Navi, ja, gekauft, schon das Ziel war, kein weiteres Gebäude in der Umgebung zu sehen war und nur noch die Rückseite des Prachtbaus sich Martins Blicken entzog, dort aber bestimmt keine deutsche Baubehörde die Genehmigung zum Bau eines auch nur unwesentlich weniger herrschaftlichen Gebäudes zugelassen hätte, ahnte Martin, dass er hier wohnen würde. Martin ist zwar ein Dichter, ein Lyriker und Denker, doch er ist auch Pragmatiker und Primat und daher muss man es ihm nachsehen, wenn er in diesem Augenblick einfach nur »Boah, geil« dachte. Er genoss seine Ankunft ausgiebig. Das Anmelden bei der unglaublich freundlichen Empfangsdame, die so gar keine Anzeichen von Launen hatte, die ihn ohne irgendwelche Anzeichen von Wertungen behandelte. Der Weg durch indirekt beleuchtete, mit hohem Velour ausgelegte und mit stilvollen Fotografien dekorierte Gänge, vorbei an Zimmertüren mit goldenen Ziffern. Das Zimmer, hell durch die Nachmittagssonne erleuchtet, den Blick von jedem Punkt des Raumes aus über den vor dem Fenster liegenden See, hinüber zu Wiesen und Feldern und dahinter in den Wald lenkend. Bis zum Auftritt war genug Zeit, um das Wellnessangebot des Hauses zu testen. Was Martin allerdings nicht wusste, war, wie man sich in diesem Bereich eigentlich verhielt. Teure Hotels waren doch nicht ganz seine Welt und so fragte er sich, ob es eigentlich statthaft war, im Bademantel und mit Latschen durch die Empfangshalle hindurch zum Schwimmbad zu gehen. Verstieß das gegen gute Sitten? War es womöglich ungehörig? Oder markierte es ihn zumindest als Proleten, als unsensiblen Touristen? Fragen hilft, dachte er, und war ernsthaft angetan von der selbstverständlichen Toleranz, mit der seine, wie er glaubte, trottelige Frage mit Zustimmung beantwortet wurde. So schlurfte Martin in Badelatschen und weißem, weichen Hotel-Morgenmantel in Richtung Pool. Das Wellness und Golf ist auch ein Tagungshotel, stellte er fest, als er durch eine halb geöffnete Tür in einen mit einem Stuhlkreis bestückten Raum sah. Auf einem Tisch am Rand des Raumes standen neben mehreren Kaffeekannen eine große Zahl gebrauchter Becher und ein Haufen geleerter Kaffeemilchtöpfchen aus Plastik. Auf einem Flipchart stand doch tatsächlich geschrieben, Anne und Gerd danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. nachdem die Projektleiter und Berater und Coaches gründlich genug alle PowerPoint-Designs und Bilderwitze und Überraschungsangriffe auf der nächsten Folie durch hatten, forderten die Coaching-Berater die Individualität zurück, die persönliche Note in Präsentationen, die eigene Handschrift. Und da Overhead-Projektoren verschrottet und durch Beamer ersetzt waren, erlebten die Flipcharts ihre Wiedergeburt. Allerdings mit den Floskeln der PowerPoint-Präsentation. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So philosophierte Martin und las auf dem eingelegten Ausdruck in Comic Sans MS an der Tür, dass es sich hier um ein Seminar für Kundenberater der Kreissparkasse unter Krautberg handelte. Unglaublich, dass es das wirklich gibt. Das klingt doch wie in einer Kolumne. Der Weg führte weiter durch einen Gang. Auf der einen Seite lagen Fenster nach draußen, auf der anderen sah man durch Fenster auf den Pool. Groß wie ein Schwimmbad lag das Wasser ganz ohne Bewegung da. Kein Mensch war zu sehen. Martin ging vorbei an den Umkleidekabinen und durch eine kurze Dusche. Um den Pool herum standen Liegen. Auf eine legte Martin seinen Morgenmantel und die Zeitung und entfernte die doofen Badelatschen von den Füßen. Die Luft war nicht zu feucht, der Chlorgeruch nicht zu stark, die Musik, welche aus in die Decke eingelassenen Lautsprechern kam, war weder zu laut noch zu langweilig. Kann etwas so perfekt sein, dachte Martin und war außerdem erleichtert darüber, dass er hier alleine war. Es bewirkte eine Stimmung von zufriedenem Alleinsein, eine schöne, ruhige, wohlige Einsamkeit. Und er musste sich keine Gedanken darüber machen, wie man sich hier nun wieder verhält. Naja, viel falsch zu verhalten gibt es auch wieder nicht, wenn man in der Badehose in einem Schwimmbad steht. Gehe ich mal ins Wasser, überlegte Martin und steckte vorsichtig den ersten Zeh hinein. Die Vorsicht war aber gänzlich unbegründet. Wie kann Wasser nur so perfekt genau die richtige Temperatur haben, fragte Martin sich und konnte ohne Gänsehaut und Hitzewallungen eintauchen. Vielleicht ist alles nur so richtig und so einfach, weil ich so entspannt daran gehe, überlegte er. Weil ich so entspannt bin, obwohl mir alles fremd und neu ist. Die Unsicherheit verfliegt so schnell, hat überhaupt nichts, woran sie sich halten kann. Nach drei ruhigen Bahnen dümpelte Martin am Beckenrand herum, strampelte mit den Beinen und führte selbst erdachte Übungen aus. Die waren wahrscheinlich, hoffentlich gut zur Stärkung der Rückenmuskulatur. Und wenn nicht, dann waren sie eben einfach zum Wohlfühlen gut. Dieses Gefühl, dass etwas ganz neu ist, darüber dachte Martin nach. Als würde man etwas gerade neu entdecken. Als würde man etwas neu erleben, das eigentlich gar nichts Besonderes ist. Nur das Achten, das Mitbekommen, das war es, was es so erfrischend und belebend machte. Nach fünf weiteren Bahnen hatte Martin es sich wieder am Rand bequem gemacht und über seine Investition nachgedacht. Da hörte er Stimmen aus den Kabinen und kurz darauf kamen etwa 15 Menschen herein. Sie sprachen laut und lachten, standen sich gegenseitig im Weg. Von Martin nahm sie keine Notiz. Der hing an dem Rand, der der Treppe gegenüber lag, beobachtete die Gruppe und erdachte sich die zugehörige Geschichte oder interpretierte das Verhalten. Auch die hier waren nämlich unsicher und offensichtlich nicht täglich in luxuriösen Hotels zu Hause. Sie standen herum, um nicht die Ersten zu sein, die etwas tun, überlegten vielleicht, ob man es sich erlauben könnte, mit einer zünftigen Arschbombe in den Pool zu gelangen. Die Ersten stiegen unverständlicherweise mit viel Huach und Buah ins Wasser, andere glitten demonstrativ ohne Umschweife hinein, zogen dabei angestrengt den Bauch ein oder bemühten sich irgendwie nicht bei dem Getue der Restlichen mitzumachen. Nun nickte einer nach dem anderen Martin grüßend zu, der es aber nach dem fünften aufgab, zurückzunicken, die Hand zu heben oder Hallo zu sagen. Normalerweise hätte Martin das nun gestört, wo es doch gerade so schön einsam war. Aber diese Gelassenheit, die ihn hier erfasst hatte, bewirkte jetzt auch, dass er entspannt zusah, wie andere Menschen ihre Unsicherheit überspielten. Wie tragisch, wenn man da nicht allein ist und auch noch den anderen gegenüber Kontenance bewahren muss oder den Erfahrenen spielen soll. Erfahren war hier aber offensichtlich niemand. Nur Martin wähnte sich schon den Schritt weiter zu der Abgebrühtheit, die einen am Beckenrand liegen und die Szene betrachten lässt. Und das Beobachten machte Spaß. Die Leute hier waren interessant dadurch, dass sie etwas neu erlebten. Man konnte sehen, dass sie eine Erfahrung machten. Martin konnte sehen, dass sie bereichert wurden. Wenn das nicht aufregend und spannend ist. Als jemand rief, »Was ist Gerd, kleines Wettschwimmen?« Da wusste Martin, Kreissparkassenangestellte machen keine Arschbomben. Selten kam Martin an einen bereits bekannten Ort und eine bekannte Bühne. Dafür war er noch nicht lang genug unterwegs. Es war seine zweite Tour, wobei ihm dieser Begriff immer noch etwas überheblich, zu groß, zu sehr mit großer Popmusik verbunden vorkam. Sein Tourleben bestand ja nicht aus langen, zusammenhängenden Reisen mit dem Nightliner, als vielmehr aus den ständigen Kurztrips in halb entfernte Gegenden. Gerade weit genug weg, um nicht an einem Tag hin und zurück zu fahren, weit genug weg, um sich nicht auszukennen, aber nicht weit genug, um eine halbe bis eine Woche bis zum nächsten Auftritt in der Gegend bleiben zu können. So machte er oft lange Fahrten mit dem Auto. Was ihm nicht gefiel, doch war das Zugfahren in dieser Situation noch umständlicher und zeitintensiver. Trotzdem gab es so etwas wie Routine, die aber immer zur Ankunft am Konzertort verloren ging, denn hier unterschied sich dann jeder Veranstaltungsort vom anderen. Hier hatte Größe und Lage der Bühne, Licht und bereitgestelltes Equipment, Art der Bestuhlung und die ausgeschenkte Biersorte direkten Einfluss auf seine Performance. Immer sah es anders aus. Oft gab es keine erhöhte Bühne, dann benutzte Martin einen größeren Hocker. Gab es kein Licht, hatte er eigenes im Gepäck. Es war anders, wenn er einen Vorhang hinter sich hatte, als wenn er den Tresen einer Kneipe im Rücken spürte. Selten gab es ein gestimmtes Klavier, aber dann konnte er spontan sein Programm anpassen und 2 bis 3 Stücke einschieben, welche er daran spielte. Anfangs war es ihm schwer gefallen, sich immer neuen Situationen zu stellen und sich auf immer neues Terrain zu begeben. Aber mit der Zeit wusste er diesen kleinen Teil Unvorhersehbarkeit, dieses Restrisiko zu nutzen. Es gab ihm das Gefühl von Spontanität und Souveränität. Diesmal war es ein sehr typischer Ort. Ein mit aneinander hängenden Stapelstühlen bestückter, akustisch gut, aber günstig präparierter, mittelgroßer Raum mit leicht erhöhter Bühne, seitlichem Aufgang und dunklem Vorhang an der Rückwand. Im hinteren Teil des Zuschauerraumes standen einige Stehtische, an der hinteren Seite befand sich eine Theke, auf der Bühne wurden seitlich hinter dem zusammengerafften Vorhang diverse Cases und Hardware aufbewahrt, im Ganzen keine Besonderheit und keine Herausforderung. Martin stellte seine Instrumente auf, einen Hocker, Gitarrenständer, Verstärker. Der Soundcheck dauerte nicht lang, der Techniker war routiniert und verständig, keine Fragen, keine Diskussionen. So saß Martin schon bald an der Theke und trank sein Bier. In dieser Gegend sollte es ein Weißbier sein und versuchte den Wirt davon zu überzeugen, dass auch die hochdeutsche Sprache sich zum Singen eignete und tiefe Gefühle und ureigene Überzeugungen vermitteln könne. Der Saal füllte sich stetig. Er war bisher nicht ausverkauft, aber das war so weit im Süden des Landes auch normal, denn die Menschen hier kannten Martin noch nicht und kamen heute zumeist, weil es ein wöchentlich wiederkehrender Themenabend war, an dem bestimmte Erwartungen erfüllt wurden. So konnte Martin eben auch an der Theke sitzen, ohne behelligt da erkannt zu werden und in aller Ruhe sein Bier trinken und sich in die richtige Stimmung zu bringen. Nach den obligatorischen 10 Minuten nach angekündigtem Konzertbeginn gab ihm der Kassierer am Eingang ein Zeichen zum Anfangen und Martin ging in großem Bogen und unauffällig und unaufgeregt um das Publikum zum Seiteneingang der Bühne, um diese von dort zu betreten. Die meisten hatten ihn auf diesem Weg gesehen. Logisch war, dass man, wenn man an dieser Stelle neben der Bühne hineinging, an jener Stelle auf der Bühne wieder herauskam. Und doch, das war Martin klar, sah diesen Zusammenhang niemand. Erst ab dem Moment, in dem er die Bühne betrat, in dem er, wie ein Musiker das eben tut, von der Seite erscheint und ins Rampenlicht tritt, erst in diesem Moment begreift das Publikum ihn als denjenigen, dem sie die nächsten 2 Stunden zuhören werden, den sie beobachten und beachten und dem sie applaudieren werden. Die Aufmerksamkeit war bei Martin und Martin begann routiniert sein Programm. Bestimmt lag es wieder nur an der Getränkewahl, aber Martin wurde etwas übermütig. Am Nachmittag hatte er noch einige Akkordfolgen probiert auf der Suche nach einem neuen Titel, doch es blieb bei Ideen, unvollendeten Fragmenten, die in seinem Kopf hingen, und dort machten sie sich nun wieder bemerkbar. Eigentlich passten sie gut zu dem Lied, das Martin gerade spielte. Vielleicht sollte er einfach improvisieren und diese Versatzstücke jetzt spontan einbauen. Das Problem bei Gedanken dieser Art, Gedanken, die parallel zur gerade ablaufenden Situation auftauchen, ist, dass sie leider die Konzentration auf eben die eigentliche Situation ziemlich einschränken. In einem Traum rast eine gesamte Minuten- oder Stunden dauernde Geschichte in nur wenigen Sekunden ihren Weg durch Hirnwindungen von Entstehung über Erleben bis zur Erkenntnis. So sprang Martin während des Spielens in Sekundenbruchteilen von dem Gedanken der Improvisation zu der Idee, dass die letzte Textzeile vielleicht falsch war, ein unbeantwortet bleibender Zweifel, weil er sich selbst nicht zugehört hatte. Und die Überlegung allein verhinderte natürlich weiteres Zuhören und der erfolglose Versuch, sich zu konzentrieren, warf ihn aus der routinierten Darbietung und er verhaspelte sich im eigenen Text und Akkordwechsel wie ein ungeübter Autor in einem langen Kettensatz. Nur schien hier keine Rettung möglich zu sein. Eine Pause entstand mitten im Stück und Martins Gedanken flogen weiter, landeten in der Vergangenheit und bei seinen erwachsenen Mitmusikern in seiner ersten Band, in die er mit 16 Jahren aufgenommen worden war. Die hatten ihm geraten, wenn du einen Fehler spielst, dann wiederhole diesen Fehler rhythmisch korrekt und niemand wird an der Absichtlichkeit zweifeln. Und auch diese Gedanken waren wieder so schnell, dass Martin sie direkt aufgreifen konnte, die entstandene Pause nur einen Takt lang dauerte und er den Fehler einfach wiederholte. So eine Pause bringt eine phänomenale Spannung, dachte Martin noch sehr kurz, bevor er sich aber endgültig wieder auf sein Spiel einließ. Gut, das war nun unkonventionell, aber es zog doch die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Das Publikum war wieder neugierig geworden, ob sie nun den Fehler erkannt hatten, ihn als Absicht hingenommen oder einfach nur geweckt worden waren, spielte überhaupt keine Rolle. Es war ein neues Gefühl entstanden, eine neue Einstellung zur Situation. Es war eine Spannung dadurch entstanden, dass das Publikum einen Menschen erlebte, der etwas Neues probierte, der unbekanntes Terrain betrat und dabei neugierig vorging. Der Neues erlebte und wie ein Neuerlebender wirkte. Diese Wirkung machte ihn interessant. Und andersherum sah Martin eben neugierige Menschen, die gespannt etwas Neues erwarteten und das entspannt auf sich zukommen ließen. Eine spannende Neuentdeckung, die alle hier machten. Im Grunde hatte Martin nun seine Unkonzentriertheit und seinen Patzer ins Gegenteil verkehrt. Es war nur ein kleiner Moment, doch der veränderte sein Verhalten.
Ich glaube, es wird nichts mehr, wie es war. Ich denke, das wird nicht mehr wunderbar. Ich befürchte, das wird nicht wieder hell. Ich schätze, ich bin nicht mehr so schnell.
Das war Kapitel 7 aus dem Buch Solo-Tour von Jens Witte. Die Musik in diesem Fall von Herr Witte, das Stück Nix wie es war, befindet sich auf dem Album Herr Witte sagt nicht alles, zu beziehen über den Shop unter www.herrwitte.de.
Ich glaube, das wird ganz anders. Ich nehme mal an, es bleibt nichts, wie es war. Ich sage mir, es wird nie wieder grün.